Der BR Schlagerbrunch
mit Tom Viehweg.
Herzlich willkommen zum BR Schlager Brunch. Alter Krempel oder edle Rarität? Seit über einem Jahrzehnt lässt Horst Lichter in der ZDF-Trödelshow Bares für Rares diese Frage für seine Gäste von Experten klären. Er ist nicht nur Entertainer und Moderator, sondern natürlich und immer noch ein außergewöhnlich begabter Koch, ein Stehaufmännchen, ein Familienmensch, eine rheinische frohe Natur. Und Horst Lichter ist auch Bestsellerautor. Zeit für Freundschaft heißt sein neues Buch. Herzlich willkommen im BR Schlager Brunch.
Dankeschön, ich freue mich außerordentlich. Bin sehr gerne im BR.
Das freut uns sehr, Herr Lichter. Wie wir alle wissen, vor allem natürlich auch die Fernsehzuschauer, Sie haben nicht nur ein Faible für Bayern, sondern auch für alte und dadurch oft auch wertvolle Dinge. Schauen Sie ab und zu auch mal alte Filme an?
Tatsächlich sehr gerne, weil alte Filme haben eins, was ich außerordentlich liebe, ein Happy End. Und das finde ich immer so schön. Das gibt Hoffnung. Und Hoffnung brauchen wir. In jeder Phase des Lebens.
Es gibt ja da auch unter den Filmen eben versteckte Perlen, Raritäten, die man entdecken kann. Und eines der berühmtesten Zitate der Kinogeschichte stammt aus so einem alten Film, aus Casablanca nämlich. Der Satz, den Humphrey Bogart in der Schlussszene sagt am Flughafen: Louis, ich glaube, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Kennen Sie diesen Film?
Ja, ich glaube, den kennt eigentlich jeder und zumindest kennt jeder die Bilder davon, wie die zwei da stehen, das Liebespärchen dann im Regen, das ist natürlich auch wunderbar, geht ja um die Welt. Und wie oft hat man das schon gesagt? Ich tatsächlich auch. Ich glaube, das war der Beginn einer wunderbaren Freundschaft und das ist eine sehr, sehr positive und schöne Aussage, bloß danach wird es kompliziert.
Wenn man das Glück hat, eine solche Freundschaft zu einem anderen Menschen zu haben und erleben zu dürfen, weiß man im Nachhinein eigentlich immer genau eben diesen Moment, wo sie tatsächlich begonnen hat?
Nein, nicht immer. Das stimmt nicht. Ein ganz enger Freund von mir zum Beispiel, da haben wir überlegt, wann kamen wir zusammen? Wann startete diese Freundschaft? Wir wissen beide nur, es ist Jahrzehnte her. Wir wissen aber nicht mehr genau, wann, wo, was die Initialzündung war. Das ist eher so gewachsen. Ja, man hat sich mal gesehen und dann nochmal und nochmal und nochmal. Und irgendwann wurde mehr als Bekanntschaft, dann wurde es eine Freundschaft und dann wurden wir Freunde. Ja, das ist so langsam laufend passiert.
Das heißt, man ist sich einer Freundschaft am Anfang gar nicht so bewusst und braucht erstmal einen Zeitpunkt im Leben, so wie Sie ihn vielleicht jetzt gefunden haben, mit dem Schreiben dieses Buches, wo man das reflektiert und sagt, ja, da ungefähr war so der Punkt, da wurde das von einer guten Beziehung zu einer Freundschaft.
Ja, ich weiß nicht, ob man dazu verallgemeinern kann, weil es gibt ja auch so Momente, wo du jemanden siehst. Zum Beispiel, ich habe ja einen wirklich Freund aus der Fernsehlandschaft, das Jenke von Wilmsdorf. Bei ihm hatte ich von Anfang an das Gefühl, dass wir uns schon ewig kennen. Wir kannten uns aber nicht. Mhm. Und dann habe ich ja mit ihm zusammen diese wunderbare Tour auf dem Motorrad durch Norwegen gemacht, bei Temperaturen zwischen 2 und maximal 12 Grad, 12 Tage am Stück im Regen auf dem Motorrad. Und ich muss sagen, wir haben uns vorher eigentlich wirklich nicht gekannt. Ich hatte nur das Gefühl und es war so intensiv und er ist einer der ganz, ganz wenigen Menschen, wo ich sagen möchte, er ist ein echter Freund, auch wenn man sich selten sieht, selten hört, aber wenn, ist es so intensiv, also es ist unglaublich. Da weiß ich halt genau den Tag, den Moment und den Anlass, bei anderen nicht.
Wobei Sie auch in dem Buch schreiben, mit Jenke von Wilmsdorf telefonieren Sie gar nicht so häufig und haben gar nicht so viel Kontakt, aber wenn, dann ist gleich eben so eine Ebene da.
Ja, das ist ja meine grundsätzliche Überzeugung, dass eine Freundschaft nichts verlangt, nichts gegenrechnet oder aufrechnet. Und bei ihm ist es tatsächlich so, wir hören manchmal monatelang oder ein halbes Jahr nichts voneinander und urplötzlich bekomme ich eine WhatsApp, die wahnsinnig witzig ist als Sprachnachricht oder kleinen Film, wo ich mich wegschmeiße vor Lachen, dann telefonieren wir. Wir können uns aber auch sehen und reden spontan sehr, sehr ernste Dinge, intensive Dinge, auch kontrovers. Aber auf der anderen Seite auch wieder zack umschalten können und absolut albern sein. Ich glaube, das ist sehr selten auf dieser Welt, dass es ist. Und keiner von uns beiden käme jemals auf den Gedanken zu sagen, sag mal, du hast dich aber lange nicht gemeldet, bist du nicht mehr gut genug. Ne? Also das würde nicht passieren.
Sie hören den BR Schlager Brunch. Heute zu Gast ist Horst Lichter mit seinem neuen Buch Zeit für Freundschaft. Es erscheint in einer Zeit, Herr Lichter, in der viele Menschen sich zum Teil zum ersten Mal in ihrem Leben irgendwie bedroht fühlen. Ja, vieles ist im Umbruch, noch mehr ist im Ungewissen, so scheint es zumindest. Eine Zeitenwende jagt die andere und stabile Freundschaften erscheinen wertvoller und wichtiger denn je. Zumindest mir geht es teilweise auch so. Ist das möglicherweise einer der Gründe, warum Sie ein Buch über Freundschaft und Ihre Freundschaften im Leben ausgerechnet jetzt geschrieben haben?
Nein, aber es hätte nicht passender kommen können. Mhm. Der Anlass war tatsächlich ein anderer, dass mir zugetragen wurde, Mensch, schreib doch darüber mal ein Buch. Und ich hatte wirklich ganz was anderes vor. Ich wollte fast ein Comedy-Buch schreiben mit witzigen Anekdoten, die Freundschaft beinhalten kann. Aber ich bin halt schon jemand, der auch nachdenkt. Und deswegen kam ich irgendwann mal auf den Gedanken, erst zu hinterfragen, was ist Freundschaft, was ist ein Freund? Und dann taten sich so viele Fragen und Aspekte auf, dass es dieses Buch geworden ist, was es geworden ist, in dem man natürlich auch mal lachen kann. Aber gerade jetzt, und das sagen Sie so schön, in der heutigen Zeit ist es umso wichtiger und deswegen auch dieses Ausrufezeichen, Fragezeichen. Und im Schlusswort steht ja auch drin, was ich mir wünschen würde. Mhm. Einer meiner größten Wünsche wäre wirklich, stell dir vor, alle Politiker der Welt, die Großen, das sind ja nur 10 Stück, sagen wir mal, maximal, wenn überhaupt, die würden morgen beschließen, wir treffen uns mal zu einem leckeren Essen und werden Freunde. Was wäre alles auf der Welt anders? Viele Menschen, die Vorurteile vor anderen haben, mit Neid und Missgunst, die würden sich mal hinsetzen und würden mal sagen, wir fangen mal nicht an, uns zu beschimpfen, sondern wir sagen erstmal Hallo, nehmen uns in den Arm, essen was, trinken was, lachen was und werden Freunde. Das wäre schon eine Weltsensation. Das ist im Prinzip gleichzusetzen mit dem, was ich immer meinen jungen Mitarbeitern sage, die mich ständig auffragen, Horst, was machen wir nur, was machen wir nur? Denen sage ich immer wieder die gleichen Worte, und da werde ich auch nicht müde, die zu wiederholen. Gebt das, was ihr gerne hättet. Höflichkeit, Freundlichkeit und Respekt nicht nur als Wort für Lieder. Und weitermachen ist wichtig, sonst haben wir Anarchie. Mhm. Und all das sind auch irgendwo Fundamente für eine Freundschaft.
Und Sie sagen natürlich, man überfordert sich vielleicht, wenn man eben das Ganze global sieht und sagt, Mensch, was kann ich, kleiner Mensch, da eigentlich ändern? Aber man kann sehr wohl was ändern quasi.
Ja, klar.
In seinem Vorgarten, links ist ein Nachbar, rechts ist ein Nachbar, oben oder unten wohnt jemand. Mit dem kann ich ja mal anfangen, eine gute Beziehung zu haben.
Ja, das ist so, wie ich auch schon im Buch geschrieben habe. Das hat ja auch alles mit Freundschaft und mit Mitmenschlichkeit zu tun. Gerade wir Deutschen sind ja wahnsinnige Weltmeister im Motzen und Maulen. Ja, also wer ist schuld? Der Nachbar ist schuld, der Staat ist schuld, die Politiker sind schuld, der Chef ist schuld, der Nachbar. Das sind ja alle schuld. Das Wetter ist auch noch schuld. Alles ist schuld. Gott sei Dank bist du nichts schuld. Aber wenn man... Man kann natürlich jetzt hingehen, nehmen wir das Beispiel mit dem Nachbarn auf der Straße. Ich habe ja mal in einer Ecke gewohnt, wo sehr viele sehr, sehr wohlhabende Herrschaften gewohnt haben. Und mich hat er gewundert, dass die Straße so dreckig ist. Ich bin spazieren gegangen mit meinem Pudelchen und hatte immer die Tütchen für das, was der Pudel verliert und eine zusätzliche Tüte für das, was mich auf der Straße störte. Mhm. Warum? Ich kann natürlich jetzt hingehen und sagen, Mensch, die Straße ist dreckig, hier wirft jeder alles einfach auf die Straße. Wen rufe ich an? Ich kann mich aufregen mit Bekannten und Nachbarn, dann streiten wir uns alle und finden das alle scheiße und die Behörde soll es sauber machen. Mhm. Ich könnte aber auch schon mal anfangen und sagen, weißt du was, da liegt vor meiner Tür, das hebe ich auf. Vielleicht schämt sich ja jemand, der es hingeworfen hat und wird es schon nicht mehr tun. Vielleicht ist es aber auch ansteckend. Und andere nehmen auch mal eine Tüte mit und heben auch wieder was auf. Vielleicht macht dann ja alles ein bisschen sauberer. So könnte man ja auch mal anfangen. Einer muss anfangen. Das ist wie, der weite Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Ich kann aber auch da sitzen und sagen, das ist mich zu weit weg, da gehe ich nicht hin. Wenn ihr aber einen ersten Schritt schon hinter mir habt, ist es ja schon einer weniger. Man muss auch was tun. Nur maulen über andere ist sehr einfach. Und ich kann auch im Nachgang immer sagen, wer alles falsch gemacht hat. Aber vielleicht sollte ich mal überlegen, hätte ich das vorher auch gewusst?
Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Beste, was es gibt auf der Welt. Ein Klassiker aus der Musikwelt. Heute unser Gast, Horst Lichter, kennt diese Zeilen natürlich auch gut und hat sie, glaube ich, auch in seinem neuen Buch verarbeitet.
Ja, ich habe sogar den Text da komplett reingeschrieben. Weil ich finde dieses Lied so unfassbar. Es hat aber auch ganz viele Vorbehalte. Mhm. Weil da steht ja schon drin, Freund ist das Beste, was es gibt auf der Welt, steht über allem. Naja, nur bedingt, weißt du, das ist ja alles gefährlich. Aber es ist ein schönes Lied, es gefällt mir trotzdem. Man sollte nicht immer alles nur hinterfragen.
Und ein Freund, aber, der bleibt, so heißt es ja auch, wenn der eigene Partner, die eigene Partnerin einen nicht mehr liebt. Ist das auch eine Essenz von Freundschaft?
Ah, da habe ich meine eigene Meinung zu. Freunde ist, sagen wir mal, jetzt gehen wir mal mit Bergen. Ja, es gibt 2000er Berge, die sind 2000 Meter hoch, die sind ganz schön hoch. Das ist eine Freundschaft. Es gibt aber auch 3000er und 4000er. Das ist Liebe. Mhm. Die sind wesentlich anstrengender zu besteigen. Die sind anspruchsvoller. Eine Liebe ist für mich immer viel höher als die Freundschaft an und für sich. Die Freundschaft ist wichtig fürs Leben. Ein Mensch ohne Freunde, ohne dass er Freundschaften hat, der ist sehr einsam, der wird auch verbittert, der lebt nicht gut. Auch wenn ich mal sehr gut alleine sein kann. Aber Liebe, Liebe ist die ganz große Kunst. Aus Freundschaft kann Liebe entstehen. Aus Liebe kann mit viel Glück auch eine Freundschaft werden. Ja, wenn sich zwei Partner trennen, weil es wirklich nicht geht, aber daraus eine Freundschaft entsteht, kann die unheimlich fest sein, weil man sich sehr gut kennt. Mhm. Aber Vorsicht, eine zerbrochene Freundschaft, die ist weg. Ja, eine zerbrochene Liebe, daraus kann auch Hass werden. Und das ist gefährlich. Deswegen muss man mit Liebe viel sorgsamer umgehen, viel besser umgehen. Das ist ein gefährlicheres Niveau. Mhm. Liebe ist was ganz Besonderes. Das muss man schützen. Deswegen rede ich auch so gerne mit Herrschaften, die bei Bares zum Beispiel auftauchen. Und ich höre dann, die sind 64 Jahre verheiratet. Da frage ich immer, wie ist denn euer Rezept? Und die schönste Antwort habe ich mal von einem älteren Herr bekommen, der sagte mir, ach, wissen Sie, Herr Lichter, wir stammen noch aus der Gesellschaft, da wurde noch repariert und nicht neu gekauft. Fand ich sehr schön.
Absolut.
Tiefsinnig.
Ne? Sprich, wenn Liebe die Kunst ist, ist die Freundschaft dann das Handwerk?
Ja, ja, würde ich schon sagen. Weil jetzt sieht natürlich auch noch jeder die Freundschaft anders. Ja, genau wie Liebe auch eine Auslegungssache sein kann. Aber gerade bei Freundschaft, es gibt so große Unterschiede. Die einen sagen, du, also wenn der sich die Woche nicht dreimal meldet, dann bin ich aber schon ein bisschen pikiert. Mhm. Es gibt Leute, die legen da unheimlich viel rein. Und ja, ich habe den jetzt zweimal eingeladen, der hat noch nicht gefragt, ob er mich mal einladen darf. Das sind alles keine Freundschaften. Da mag ja jemand sehen, wie er möchte. Ich sehe das anders. Eine wahre Freundschaft, die wird das nicht tun. Eine wahre Freundschaft ist ein Gefühl, das ist eine Umarmung, das ist, ja, da geht so durch und durch. Und auch da Gefühle aber nicht einfach so zu verteilen sind, muss ich sagen, ist es ähnlich wie mit dem Geschmack. Der eine mag halt unglaublich gerne eine Tasse Kaffee, weil die so gut riecht. Aber auch da geht's ja schon los. Der eine macht ihn gerne mit dem Filter, der andere mit einer Siebträgermaschine, der dritte macht eine Wissenschaft draus. Mhm. Aber vielleicht mögen sie alle drei nur einen Kaffee.
Man kann Freundschaften aber heutzutage auch in der digitalen Welt schließen, bei Facebook und Co. zum Beispiel. Sind das dann auch keine echten Freundschaften?
Nee, das sind Follower, das sind Menschen, die klicken. Das hat mit Freundschaft nichts zu tun. Mhm. Es gibt kein Wesen auf dieser Erde, was 50.000 Freunde hat oder 2 Millionen oder 200 Millionen Freunde. Wie albern ist das denn?
Wobei digitale Technik natürlich, das muss man auch sagen, Freundschaften erleichtert, weil sie einfach leicht Kontakt herstellt. Früher war es ein großer Aufwand, man musste erstmal zur Telefonzelle runter, dann das passende Kleingeld haben, um den Freund anzurufen. Das geht schon heute alles besser und schneller, oder?
Ja, aber nur, weil die Entfernungen geringer geworden sind dadurch. Wenn ich jetzt überlege, mir fällt ein wunderbares Streitgespräch von Vater und Mutter ein, weil meine Mutter wollte unbedingt Telefon zu Hause haben. Mhm. Und Vater hat gesagt, Telefon ist was für Geschäftsleute, was willst du mit dem Telefon? Dann sagt sie, ja, wenn mal was ist, dann kann ich mal überall anrufen. Dann sagt sie, ja, dann gehst du runter zur Telefonzelle und schreibst einen Brief. Dann sagt sie, ja, aber Toni, das wäre doch wesentlich sinnvoller, wenn mal was ist und ich möchte mal hören. Dann sagt sie, ja, es hat ja auch tausende Jahre vorher funktioniert.
Im BR-Schlager-Brunch sprechen wir heute unter anderem über die Frage aller Fragen. Was macht einen guten Freund, eine gute Freundin aus? Horst Lichter ist zu Gast und hat ein neues Buch geschrieben über die Zeit für Freundschaft. Herr Lichter, die wirklich guten Freunde, wir haben vorhin versucht, das ein bisschen einzukreisen, was das eigentlich ist. Wie viel haben Sie eigentlich persönlich von denen?
Das ist eine sehr schwierige Frage, die werde ich sehr häufig logischerweise jetzt nach dem Buch gefragt. Aber ich sage mal, das ist keine Handvoll. Aber es gibt halt auch Freunde auf Zeit, gibt es tatsächlich. Weil es gibt Phasen im Leben, da ist man mit jemand wahnsinnig auf einer Linie, da fährt man nebeneinander und das ist großartig und das ist eine Freundschaft, das ist toll. Und dann ist irgendwann mal durch die Lebensumstände weg. Mhm. Ja, das ist auch nicht böse, ist ja nicht jetzt mit Krach auseinandergeflogen.
Man muss sich ja nicht entzweien, Sie schreiben im Buch auch, es ist einfach eine andere Plattform, auf der andere dann weiterlebt.
Das kann passieren. Und dann hat man natürlich vielleicht irgendwann auch vom Intellekt her andere Ansprüche an eine Freundschaft, dass man verschiedene aufgibt, andere anders pflegt. Für mich persönlich war immer wichtig, dieses niemals aufrechnen, weil ich in meinem Leben immer schon zu viel gearbeitet habe, was ich aber jetzt auch nicht als Nachteil empfinde für meine Person. Aber dadurch hatte ich natürlich wenig Freizeit, die ich jetzt hätte Freunden widmen können. Ja, wenn ich sehe, es gibt Freundschaften, wo die sagen, ja, wir haben unseren Stammtisch jeden Freitagabend, so, dann sind wir aber auch da richte ich mein Leben nach. Da trifft man sich sonntags morgens irgendwo zum Frühstücken oder all das. Das mag gut und richtig sein, aber ich konnte das nie. Ich habe das nie gemacht. Weil ich immer schon, ja, als Koch, mein Gott, im Himmel, da hast du gearbeitet, wenn andere frei haben. Das war halt so.
Das heißt, Sozialkontakte deswegen, als Koch hat man nur vordergründig. Letztendlich, wenn man sich die Praxis anschaut, mit 14 Stunden und mehr am Tag und diesen Arbeitszeiten, kann man auch ein recht einsamer Koch werden.
Ja, meistens hat man tatsächlich in seinem Umfeld die Freunde dann. Das war tatsächlich so. Ich bin ja mit 14 Jahren in die Lehre gegangen. Und wenn ich jetzt so zurückdenke, ich entdecke ja jetzt erst im Alter meine Heimat, das hört sich schon pervers an, aber dass ich mal die Nachbardörfer finde, sehe, wie schön was ist und alles Mögliche, weil da hatte ich früher keine Zeit für. Genauso wenig mit den Freunden. Natürlich, wenn mein Umfeld jeden Tag 14, 16 Stunden der Betrieb ist, in dem ich arbeite, spielt sich da auch mein soziales Leben ab. Wenn ich samstags, sonntags immer arbeite und der normale Mensch da frei hat, werde ich die nicht antreffen, es sei denn als mein Gast. Ich liebe Nougat, ich liebe diese Baumstämme jetzt, die es überall gibt. Ja? Ach Gott im Himmel, ich esse einen am Stück mit einer Tasse Kaffee und bin glücklich und hinterher brauche ich noch ein paar Chips. Trotzdem achte ich auf meine Figur, weil ich weiß, wenn ich mir das zu oft gönne, kann ich mir die Schuhe nicht mehr binden, werde ich krank. Also muss ich da Maß halten. Und dieses Maß halten, wenn man das jetzt auf alles nimmt, wird doch alles ein bisschen besser. Dann hat man noch mehr Verständnis. Ja, und das ist, glaube ich, wichtig. Es gibt zu viel, was dann radikalisiert wird. Genauso wie in der Freundschaft. Wenn der eine sagt, ja, also wenn der mich nicht anruft, dann rufe ich ihn auch nicht mehr an. Das ist ja wie mit diesem Karikatur, die ich mal gesehen habe, wo das Ehepaar im Bett liegt. Denkblase bei ihr. Also er wollte gestern nicht, heute will ich nicht. Und sie denkt, und er denkt, ja, wenn die heute nicht will, will ich morgen nicht. Ja, super. Und schon sind wir da. Haben wir den Ärger. Reden. Auch in der Freundschaft.
Bares für Rares Moderator Horst Lichter ist heute mein Gast. Mitgebracht hat er sein neues Buch Zeit für Freundschaft. Er ist Spezialist für ein Leben auf Achse, zweifellos auf zwei Rädern und auf vier Rädern auch, das wissen viele, aber auch in der Gastronomie jahrzehntelang. Wir haben über die 14 Stunden und mehr Tage schon gesprochen heute, aber auch in der Promi- und Glitzerwelt des Fernsehens. Herr Lichter, ein Leben auf Achse dort bedeutet, gibt es da überhaupt echte Freundschaften, die man als Promi in der späteren Phase seines Lebens dann noch neu schließen kann? Oder ist man da sehr misstrauisch?
Es wird schwieriger. Da braucht man natürlich ein Feingefühl für. Weil, ich erkläre es so, wir Menschen achten als erstes auf das, was wir sehen, wenn wir sehen können. Auf das, was wir hören, wenn wir hören können. Wenn ich vorher auch noch etwas weiß, habe ich immer meine Vorbehalte. Jetzt nehmen wir uns beide, ich höre sie jetzt nur. Ich mache mir jetzt anhand von der Stimme ein Bild, wie sie aussehen könnten.
Okay.
Ich weiß, sie sind der Radiomoderator.
Ich bin gespannt.
Jetzt kann ich einem Journalistenmoderator, dem kann ich ja jetzt gegenüberstehen und sagen, ja, ich weiß ja jetzt nicht, mag der mich überhaupt? Möchte der wirklich was Gutes? Möchte der ein tolles Gespräch mit mir über mein neues Buch? Oder denkt er sich, boah, schon wieder so ein Promi und jetzt soll ich sein Buch verkaufen? Oh Gott, das weiß ich ja alles nicht. So, genauso könnten Sie ja jetzt über mich denken, naja, der Lichter, der spricht jetzt mit mir nur, damit wir Werbung für sein Buch machen, müssen wir ein Buch verkaufen, naja, mal gucken, wie der so drauf ist, vielleicht kriegen die irgendwie gelingt und dann kommt was raus. Kann ja alles sein, wir sehen uns ja jetzt nicht. So, wenn ich weiß von jemand, den ich gleich kennenlerne, der ist Milliardär, der hat, was weiß ich, das alles. Und dann habe ich ja schon meine Vorurteile. Automatisch, die hat man immer. Wenn ich Ihnen jetzt aber morgen auf der Straße begegnen würde, auf Augenhöhe, weder an Kleidung noch an Fahrzeugen oder am Lokal wäre auszumachen, sind Sie viel oder sind Sie wenig, weil Sie sind nur ein Mensch, genau wie ich dann. Wir gucken uns in die Augen und wären uns sympathisch. Und dann lachen wir zusammen. Der eine gibt dem anderen einen Kaffee aus, vielleicht nachher noch ein Weinchen und wir essen zusammen. Und dann, wunderbar, und wir lachen über alles Mögliche. Und dann kommt am nächsten Tag raus, Menschenskinder, Sie sind Milliardär und Ihnen gehört, was weiß ich, halb Deutschland. Dann haben wir uns aber auf Augenhöhe kennengelernt und werden auf Augenhöhe weitermachen, weil wir uns nur sympathisch waren. Wenn ich das andere aber vorher weiß, bin ich nicht ich. Und das kann sich keiner von freisprechen. Das wird immer so sein. Wenn jemand sagt, das stimmt nicht, naja, dann soll er morgen mal zufälligerweise seinem Idol gegenübertreten. Ob es musikalisch ist, Schauspieler ist, was weiß ich was. Er wird automatisch Vorbehalte haben. Entweder vor Ehrfurcht erstarren, vor Bewunderung da niederschmelzen oder was auch immer. Ja, aber er wird so. Und deswegen ist das sehr schwierig, wenn man prominent ist, sehr bekannt ist, weiß man nicht genau, wenn man jemanden neu kennenlernt, warum ist der jetzt wirklich nett? Ja, das weiß man dann nicht mehr so genau. Da muss man sich dann erst eine Meinung langsam drüber bilden. Ein schönes Beispiel. Ich war in einem Hotel oft, wenn ich meine Theater damals gemacht habe, ich war ja viel auf Bühnen unterwegs, und da gab es in einer Stadt ein Hotel, wo ich sehr gerne war. Das habe ich meiner Frau immer erzählt. Die sagt, die sind so nett und am Empfang und Weltklasse und dieses und jenes. Und ich habe geschwärmt und ich fand es wunderbar. Dann ist meine Frau mal nachgereist. Und da habe ich gesagt, du, pass auf, ich bin dann und dann noch nicht da. Ich sage aber eine Rezeption, die wissen Bescheid. So. Und dann ruft die mich auf einmal an und sagt so, Horst, die sind hier unmöglich. Ich werde hier unter gar keinen Umständen schlafen. Die glauben mir nicht, dass ich deine Frau bin. Die wollten unbedingt den Personalausweis sehen, dieses, jenes, welches, das und die waren richtig rotzig und frech zu mir. Als ich dazu kam, waren die auf einmal sehr nett zu ihr. Also was ist denn jetzt ehrlich? Mhm. Sind die ehrlich nur nett, weil ich derjenige bin, der ich bin? Und zu meiner Frau nur dann, wenn die wissen, sie ist wirklich meine Frau? Und ansonsten ist sie jemand, der aus dem Ausland kommt? Das weiß man alles nicht. Es ist schwierig. Deswegen ist das beste Kennenlernen auf Augenhöhe, keiner weiß von keinem was. Deswegen sind alte Freundschaften oder wenn man sich kennenlernt irgendwo, wo keiner was weiß, die besseren, glaube ich.
Zeit für Freundschaft ist heute auch Zeit für den BR-Schlager-Brunch am Sonntagvormittag. Zu Gast ist Horst Lichter. Und in diesem Buch, Herr Lichter, wir haben schon einige Aspekte besprechen können heute Vormittag. Da gibt es eine zentrale Frage, nämlich diejenige Frage, die wir vorhin leicht gestreift haben, als wir über den Promi-Faktor gesprochen haben. Warum mag mich eigentlich jemand? Würden Sie gern mit sich selbst befreundet sein? Seien Sie mal ehrlich.
Ganz spannend. Das war tatsächlich, nachdem ich alle Aspekte mal auf den Tisch gelegt habe, mit kleinen Zettelchen, worüber könnte ich alles nachdenken und schreiben, kam das als erstes raus, wo ich gedacht habe, möchte ich mich als Freund haben, würde ich mit mir befreundet sein oder bin ich mein Freund? Mhm. Und das habe ich wirklich weggeschoben bis ganz zum Schluss ans Buch, weil das war so kompliziert für mich, da musste ich erst Zeit für haben. Und irgendwann kam ich mal zu dem Punkt, wo ich dachte, okay, jetzt ist es soweit, ich kann mal drüber nachdenken. Und dann fiel mir als erstes ein, ich glaube, dass 95% der Menschen nicht mit sich befreundet sind. Warum? Würde ich wissentlich einen Freund vergiften mit Nikotin, Alkohol, Nervengift?
Schlechte Ernährung.
Schlechte Ernährung, Unsportlichkeit. Würde ich das einem Freund antun? Also würde ich einem Freund etwas Schlechtes antun? Nein, ich würde doch eher meinen Freund versuchen zu beschützen. Ich würde doch nicht sagen, Mensch, komm, also eine Packung Kippen am Tag, das ist doch nichts, mach die zweite hinterher, das qualmt so schön. Das würde ich doch nicht machen, weil ich weiß, der arme Teufel, der wird wahrscheinlich sterbenskrank. Ich würde ihm das nicht verbieten. Ja, das steht mir nicht zu. Ich kann mich nicht in ein anderes Leben einmischen. Ich kann höchstens, wenn ich nach Rat gefragt werde, meine Meinung dazu geben, aber auch nur als Meinung. So, und dadurch wurde das schwierig. Wann bin ich mein Freund? Und damit kam ich automatisch wieder auf die Frage der Liebe. Hab ich mich lieb? Mag ich mich? Wenn ich mich wirklich mag, dann achte ich auch auf mich. Wenn ich auf mich achte, kann ich mein Freund sein. Erst dann bin ich auch wirklich in der Lage, das für andere zu sein. Wenn ich mich selber nicht mag, wie soll ich dann andere mögen? Dann würde ich die ja vielleicht eher bewundern. Dann würde ich ja eher ein bisschen neidisch hingucken. Da würde ich ja sagen, Menschenskinder, guck mal da, der hat mein Traumgewicht. Naja gut, was müsste ich machen? Weniger essen, Sport machen, die, ach Gott, da habe ich gar keine Zeit für. Und ach, der ist doch genetisch besser unterwegs als ich. Naja, also wir haben schon relativ viel Handwerkszeug selber in der Hand, unser Leben zu leben.
Das heißt, der eigene Körper und ist auch so ein unterschätzter, missachteter Freund. Und wenn man die Freundschaft geschlossen hat, dann möchte man ja auch, dass gute Freunde mehr auf sich achten.
Ja,
und
gesund
leben zum Beispiel und sich fit halten.
Ja, soweit halt möglich. Auch da gilt immer dieses Maß halten. Ja, ich habe auch Bekannte gehabt, mein Gott, im Himmel, die mit 49 Jahren ihr Leben lang Sport gemacht, nie geraucht, vielleicht mal ein Glas Wein und dann mit 49 Jahren beim Joggen mit einem Herzinfarkt gestorben. Das geht auch, ja. Oder viele Sportler, die so exzessiv und extrem Sport gemacht haben, dass sie irgendwann ihre Gelenke alle am Arsch haben. Da ist auch wieder dieses Maß halten, ja. Ich sag auch gerade in der heutigen Zeit, mein Gott im Himmel, das ist alles so schlimm. Ach, komm, da macht sich ein Brot, das gönne ich mir jetzt aber noch. Ja, wer weiß, was morgen ist. Ich habe auch schon Freunden gesagt, mal so aus Spaß, Mensch, Kinder, essen Teller leer, das ist so lecker. Nicht, dass wir irgendwann mal im Bunker sitzen und haben Hunger und denken, warum habe ich damals nicht einen Teller leer gegessen? Mhm. Ja, das sind alles so Sprüche, die man dann mal macht. Aber wenn ich das jeden Tag mache, ist der Umkehrschluss, ich werde krank werden. Und viele Erkrankungen kommen halt auch daher. Aber dann kommt natürlich noch das Wohlfühlen. Wann fühle ich mich ehrlich? Also ich muss zu mir selber ehrlich sein. Wann fühle ich mich wohl? Wenn ich einen Freund habe, bei dem ich mich wohlfühle, ist es ein echter Freund. Da muss seine Freundschaft mir gegenüber noch nicht mal so intensiv sein wie meine ihm gegenüber, weil auch das kann passieren. Aber ich kann heute sagen, ich bin mit mir sehr gut befreundet. Ich mag mich, bin zwar nicht immer mit mir einverstanden, aber gute Freunde kriegen schon mal Krach.
Im BR-Schlager-Brunch geht es heute um Seelenverwandte oder um Katelbrüder, um die Busenfreundin oder den guten Kumpel. Freundschaftsformen, zumindest das, was Menschen dafür halten, gibt es ja durchaus viele. Horst Lichter hat sich in seinem neuen Buch mit Zeit und mit Freundschaft an sich beschäftigt. Wir sprechen heute drüber. Herr Lichter, warum sind wirklich gute Freunde so selten? Oder anders gefragt, ist es letztendlich auch ein bisschen Glückssache, ob man gute Freunde gewinnt?
Wichtig ist ja schon mal, dass man einen Freundeskreis hat. Muss nicht sein, dass man sagt so, ich habe 5 beste Freunde. Hm. Da macht ja die Quantität nicht unbedingt die Qualität. Aber auf einer Seite könnte die Quantität auch Qualität sein. Wenn ich mich geborgen fühle in einem großen Freundeskreis, wo ich immer glaube, ich habe für alles irgendwo ist jemand da. Da ist einer, den gucke ich nur an, dann weiß der, oh, der will, glaube ich, jetzt mal ernst mit mir reden. Dann geht er mit dir spazieren, redet mit dir ernst. Dann kommst du ein andermal rein in den Freundeskreis und du bist wahnsinnig albern drauf und dann machen 5 mit, aber dann ist der andere nicht beleidigt, mit dem du ernst redest. Also da kann auch dieser große Freundeskreis verschmelzen zum besten Freund. Mhm. Ja, das ist auch möglich. Aber ohne Freunde, das geht nicht wirklich, nee. Dann wirst du einsam, dann verhärmst du und dann gehörst du auf einmal dahin, dass du sagst, okay, der beste Freund des Menschen ist der Hund. Und dann bist du relativ einsam.
Weil Sie den Hund gerade angesprochen haben oder in Ihrem Fall der Pudel, ich glaube Stella heißt
genau,
sie.
Genau.
Da haben Sie mit Martin Rütter gesprochen, dem Hundetrainer, und haben ihn exakt dieses auch gefragt. Ist der Hund tatsächlich der beste Freund des Menschen?
Ja, also da bin ich wieder. Der Hund oder das Tier kann die große Liebe sein. Weil ein Tierchen kann ja so viel Liebe, es hat eine Seele, es hat ein Herz, es hat Gefühle. Das ist anders, es verzeiht schneller, es ist nicht nachtragend, glaube ich zumindest, wenn man nicht böse zu dem Tier ist. Ich bin nicht böse zum Tier, deswegen glaube ich, gibt es auch nichts Nachtragendes. Mhm. Aber der wahre Freund, es kann nicht meine Sprache, es wird nie ein Widerwort geben, es kann nicht mal mit mir diskutieren, es kann mir keinen Ratschlag geben, es lebt ein anderes Leben als ich, es ist ein anderes Wesen. Das kann die ganz große Liebe, es kann großer Trost sein. Ich habe großes Verständnis dafür, dass Menschen ab einem gewissen Alter auf einmal sagen, du, also der Hund, da das ist mein bester Freund. Ich habe da Verständnis für, weil die sind einsam geworden. Weil vielleicht die ganzen Freunde, Familie, vieles verstorben ist. Man ist aus den Generationen herausgefallen. Man wird nicht mehr wahrgenommen. Und dann ist auf einmal so ein Tierchen da und das Tier gibt dir all das, was du früher mit anderen Menschen geteilt hast. Und es ist halt nicht hinterlistig dir gegenüber. Dann ist das aber Liebe, das ist weitaus mehr. Eine Freundschaft ist was anderes. Die kann man eigentlich meiner Meinung nach nur mit Menschen haben. Menschen untereinander, vielleicht auch Tiere untereinander. Ich glaube, unser Pudel hat einen besten Freund. Zumindest fühlen die zwei sich wahnsinnig wohl, wenn die zusammen sind. Ist unglaublich schön zu sehen. Vor allem, da gibt es eine Rangordnung.
Genau. Stichwort Rangordnung oder Rangfolge. Vor allem, weil ihn der Hundefreund vermutlich nicht kritisiert, was ein guter Freund durchaus tun kann. Das ist die Essenz aus einem weiteren Interview in Ihrem Buch. Da haben Sie mit Ihrem Kollegen und Sternekoch Nelson Müller gesprochen, der eben genau das auch sagt. Vertrauen kommt durch Ehrlichkeit und Ehrlichkeit im Rahmen einer Freundschaft ist, wenn man eben auch kritisiert werden kann.
Ja, kritisiert ja, aber es gibt trotzdem Grenzen, wo du dich nicht einzumischen hast. Weil daran ist dann bei mir auch so Freundschaft zerbrochen. Ich kann immer sagen, du, das finde ich jetzt nicht gut, was du da gerade machst oder das war nicht in Ordnung, wie du es gesagt hast oder. Das ist Kritik, auch im Beruflichen kann man auch mal sagen, Mensch, hast du dir gut überlegt, was du da machst. Aber man hat nicht das Recht, sich wirklich so einzumischen, um zu bestimmen. Das geht nicht. Und der andere hat ja auch noch seine eigene Meinung. Und wenn das dann in Beziehungen reingeht, dann erst recht nicht mehr. Da kann man auch keinen Ratschlag mehr geben, weil bei Gefühlen setzt ja das normale Denken aus. Ja, also dein bester Freund, verheiratet, du mit deiner Frau, ihr vier wart immer ein super Team. Und auf einmal kriegst du mit, er hat eine neue. Nebenbei. Jetzt weißt du das. Du bist immer Verlierer. Wenn du ihm sagst, du, Kollege, findest du das eigentlich in Ordnung, deine arme Frau, du würdest ja auch nicht wollen, dass die das hinter deinem Rücken tut und so weiter. Also das sind so Dinge, wenn du ihm sagst, du, das solltest du nicht tun, hast du dich eingemischt, dann überlegst du schon, sagst du jetzt der Frau noch was, ist auch gefährlich, kommen die zwei wieder zusammen, dann bist du derjenige, der die Ehe vorher geschädigt hat. Ach, das ist alles ganz schwierig. Deswegen gibt es Sachen, da musst du aufpassen, was Kritik betrifft. Du kannst höchstens mit dem mal spazieren gehen und sagen, hast du das gut überlegt. Aber sich da einzumischen ist sehr, sehr schwierig.
Herr Lichter, aufgewachsen im rheinischen Braunkohlerevier, in, ich sag mal, einfachen Verhältnissen, würde man heute vermutlich sagen. Sie sind Kind eines Bergmanns. Trotzdem gab es in Ihrer Familie durchaus feste Regeln, dass man zum Beispiel immer gemeinsam gegessen hat. Aber ein freundschaftliches Verhältnis, das schreiben Sie auch in Ihrem Buch, hatten Sie als Kind zu Ihren Eltern nicht wirklich.
Nee, darüber hat man aber auch nie nachgedacht, weil Vater hat rund um die Uhr gearbeitet, Wechselschicht nebenbei am Bau, dann am Garten, am Haus. Mutter hat gearbeitet, Haus, Oma und Opa gepflegt, uns Kinder großgezogen. Da war nicht viel Zeit für Freundschaft oder Spielen oder Ähnliches. Das funktionierte nicht. Ich kenne aber auch keinen aus meiner Zeit damals, der gesagt hätte, er wäre mit seinem Vater befreundet.
Wollten Sie das als Vater von Kindern, auch eines Sohnes insbesondere, dann später besser machen oder hatten Sie gerade eine Phase im Leben, wo Sie rückblickend sagen müssten, ja, ich wäre gern der Freund vom Christopher gewesen zum Beispiel, aber ich hatte keine Zeit für ihn oder wen?
Ich habe ja auch ein tolles Interview mit meinem Sohn geführt fürs Buch. Ich habe ihm versucht zu erklären, wie man empfindet. Also ich sag mal so, Eltern sind Eltern und keine Freunde. Es kann später ein freundschaftliches Verhältnis entstehen, dass man wirklich befreundet ist mit seinen Kindern. Aber Kinder bleiben immer deine Kinder. Man wird sich immer anders Sorgen machen. Man wird sich immer automatisch versuchen, irgendwo anders einzumischen, auch wenn man die Distanz nimmt und sagt, nee, komm, die sind erwachsen, sie müssen ihr Leben leben.
Weil man sie beschützen will im Endeffekt.
Ja, ja, es ist tatsächlich so. Ein Beispiel. Jetzt, 12 Jahre sind die Jungs alt, ja, und ich bin der Vater. So. Und wir stehen mit dem Mountainbike irgendwo an einem Steilhang. Dann sagt eins der Kiddies, geil, guck dir den Hang an, da jage ich jetzt mit meinem Mountainbike runter. Was wird ein Freund sagen im gleichen Alter? Ey, super, super, wink, wenn du unten gut angekommen bist, komme ich nach. Als Vater würdest du sagen, Kollege, bist du zu warm getoastet oder
los
was? Da fährst du nicht runter, ja, da bist du tot, wenn du da unten ankommst. Das geht nicht. Das ist der Vater, weil du hast Angst ums Kind. Also würdest du beschützen. Das ist eine andere Basis, das geht nicht. Ja.
Also gut, dass es nicht nur Freunde, sondern auch mal Väter gibt zwischendurch im Leben.
Ja,
das
ja,
bewahrt ein bisschen einen aufpassen. Vielleicht von allem.
Ja, finde ich schon.
Wir haben im Kino begonnen mit Casablanca und der wunderbaren Freundschaft und wir hören im Kino auf mit einer letzten Frage, die Frage, die noch älter ist als der Filmklassiker Harry und Sally, nämlich, dass ein Mann und eine Frau wirklich nur befreundet sein können, wenn er sie nicht attraktiv findet. Oder anders gesagt, wie im Film, Frauen und ja. Männer können einfach nie Freunde sein, es kommt immer der Sex dazwischen. Die letzte Frage und ich möchte eine kurze, bündige Erklärung von Ihnen haben, denn Sie haben sich damit beschäftigt.
Ja, damit habe ich mich intensiv beschäftigt. Also ein Ehepaar, welches sich getrennt hat in Güte, die können allerbeste Freunde werden, weil die kennen alles übereinander und das ist kein Neid und das ist alles super. Es gibt Freundschaften, die sind so tief, dass man vielleicht vergisst, der andere ist ein Mann oder eine Frau. Das kann schon passieren, aber meine Befürchtung ist, irgendwo liebt einer von beiden den anderen heimlich so sehr, dass er es niemals zugibt. Und alles tut, damit die Freundschaft drüber bleibt, weil die Liebe wird er nicht kriegen.
Das neue Jahr, Herr Lichter, das beginnt mit einer neuen Traumroute. Da waren Sie auf Mallorca unterwegs, auf der Lieblingsinsel der Deutschen. Und zwar nicht nur mit dem Motorrad, sondern auch ungewöhnlicherweise mit dem Fahrrad und dem Boot.
Ja, und einer alten Ente, war wunderbar.
Es musste natürlich ein Oldtimer sein und kein aktueller Sportwagen, was das Ganze aber auch charmant macht. Wenn Sie eine Bilanz ziehen müssten zum Thema Zeit für Freundschaft, Fragezeichen, das der Titel Ihres neuen Buches, kann man es auf den Punkt bringen, was haben Sie durch das Schreiben für sich gelernt?
Dass ich allen Menschen wünsche, dass sie ihre wahren Freunde einfach sehen und sich ein bisschen öffnen. Ich möchte schon gerne mit meiner Frau beste Freunde sein. Mit meinen Kindern würde ich das auch gerne. Ich würde schon gerne noch viel mehr Freunde haben und nicht nur sagen müssen, wer ist mein bester Freund? Lass uns befreundet sein. Dankeschön.
Es gibt viel zu tun. Fangen wir damit vielleicht gleich morgen an. Horst Lichter, vielen Dank fürs hier gewesen sein.
Sehr gerne, es war sehr angenehm.
Der BR Schlager Brunch.
Jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr auf BR Schlager.